Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Guten Morgen. Als Jugendliche wollte mein Gast Schrottsammlerin werden, hat sich dann aber doch für die Arbeit auf der Bühne und vor der Kamera entschieden. Zum Glück, denn Jasna Fritzi Bauer ist heute eine mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin, war unter anderem am Wiener Burgtheater und an der Berliner Volksbühne engagiert, hat in Film und Serien wie Jerks und Rampensau begeistert. Seit 3 Jahren ist sie auch als Bremer Tatortkommissarin im Einsatz und heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Jasna Fritzi Bauer.
Guten Morgen.
Sie sind mir heute von einem Ort zugeschaltet, an den es viele Deutsche rund um Ostern zieht, möchte ich sagen. Sie sind auf Mallorca, aber für länger. Was machen Sie da?
Ich bin hierher geflohen sozusagen, ein bisschen vor dem Berliner Winter und war hier und habe gearbeitet, geschrieben und ein bisschen die Sonne genossen. Ich sag's, wie es ist.
Ja, ich glaube, als Berlinerin und Berliner, das können wir alle, die hier leben, sehr gut nachvollziehen, muss man den Menschen in den anderen Ecken von Deutschland erklären, ist es eigentlich immer kontinuierlich grau durch den Winter durch.
Genau. Ne?
Auf das, was Sie da geschrieben haben, da kommen wir bestimmt gleich nochmal. Aber um uns so ein kleines Gefühl zu geben und um uns vielleicht auch so ein bisschen neidisch zu machen, was sehen Sie, wenn Sie gerade aus dem Fenster gucken?
Wenn ich gerade aus dem Fenster gucke, sehe ich eine Palme und die Sonne.
Also heute sozusagen ein Gespräch unter einer Palme.
Ja,
das ist ja auch nicht schlecht. Vor allen Dingen gleich machen wir aber erstmal einen Abstecher nach Bremen hier im Deutschlandfunk Kultur. Denn in der Hansestadt spielt der nächste Tatort mit Jasna Fritzi Bauer als Kommissarin im 5. Fall. Und ich habe jetzt bewusst Ihre eigentliche Berufsbezeichnung Schauspielerin weggelassen. Passiert Ihnen das nach den 3 Jahren beim Tatort schon, dass Sie jetzt schon für einige die Kommissarin sind?
Naja, also ich werde jetzt nicht wie zum Beispiel die Kollegin Schutt mit ihrem Rollennamen angesprochen nur noch.
Die spielt im Dortmunder oder hat im Dortmunder Tatort gespielt.
Hat im Dortmunder gespielt. Das passiert noch nicht, aber ich habe schon Begegnungen, lustigerweise auch hier auf Mallorca im Supermarkt, waren 2 ältere Damen, die meinten, ach, was machen Sie denn hier und nicht in Bremen? Also man wird schon ein bisschen verortet, aber es ist jetzt noch nicht so weit, dass ich nur noch als Liv Mormann angesprochen werde, Glück.
Wie war das denn, als Sie zum Casting für die Rolle Liv Mormann eingeladen worden sind? Es heißt, da hätten Sie erstmal gelacht, habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, vor Freude oder weil Ihnen das abwegig erschien, im Tatort mitzumachen?
Also meine Agentin rief mich an und ich dachte irgendwie, naja, also das ist doch schon eher ein Witz. Es erschien mir eher ein bisschen fernab, dass man mich für so eine Rolle castet. Das war ja, ist ja jetzt auch schon eher 5 Jahre her. Da war ich gerade 30, war immer noch eher so in den jugendlicheren Rollen gebucht oder Anfang 20-jährigen etwas schwierigen Charaktere. Hab dann erstmal gedacht, hey, das muss doch irgendwie ein Fehler sein oder ich weiß nicht, kann ich mir, glaube ich, irgendwie nicht vorstellen. Und dann dachte ich aber, naja, warum denn nicht? Es ist doch auch eine Herausforderung für mich und auch schön. Und habe dann die damalige Redakteurin Annette Strelo auch direkt gefragt, ob ich mit 30 denn schon bei der Mordkommission sein kann. Und meinte sie, ja, das habe ich sofort recherchiert, bevor ich überhaupt gefragt habe. Das ist gerade die Grenze, weil ich meinte, es wäre schon schön, wenn ich dann auch mein reales Alter spielen darf. Und nicht jünger.
Und hat sie Ihnen auch gesagt, warum sie gerade Sie für die Rolle wollten oder warum sie da in Betracht kam?
Nee, das hat sie mir tatsächlich nicht gesagt. Ich habe auch gar nicht gefragt, ehrlich gesagt, fällt mir jetzt mal auf.
Waren Sie denn vorher selbst tatsächlich auch Tatort-Fan?
Ja, also es war schon ein bisschen Tradition bei uns zu Hause auch Tatort zu gucken. Und die Tradition setzt sich jetzt auch bei mir zu Hause fort. Also ich guck eigentlich fast jeden Sonntag, wenn es sich einrichten lässt, den Tatort tatsächlich.
Das ist dann aber wahrscheinlich auch so ein bisschen, um sich abzugleichen, oder? Was passiert so bei den anderen, oder?
Also klar, es ist total interessant zu sehen, auch die Fälle, ne? Was passiert bei den anderen Fällen und was für Filme machen die so. Aber ich gucke es natürlich auch gerne an. Ich mag auch Krimis gucken. Und ich finde, in manchen Städten gibt es ja auch wirklich echt tolle Tatorte. Es schwankt ja manchmal ein wenig, aber mir macht es schon Spaß. Ja.
Welches ist Ihr Lieblingstatort, außer natürlich der Bremer?
Mein Lieblingstatort gerade ist Wien.
Angst im Dunkeln, so heißt der 5. Tatort mit Ihnen und der spielt, sagen wir mal, in sehr gut bürgerlichen Verhältnissen, nämlich im idyllischen Bremer Stadtteil Schwachhausen. Nur klar, wie es im Krimi dann so ist, das Idyll offenbart irgendwann Risse, die nach und nach zutage treten. Worum geht's genau?
Es gibt eine Gruppe von Jugendlichen, die nicht mehr so gerne in die Schule gehen oder da irgendwie ein bisschen Terror veranstalten. Und dann kommen die Eltern, die Helikoptermütter vor allem, auf die Idee, dass sie ein Dropping machen sollen. Das ist etwas, das kommt wohl aus Holland. Da wird man im Wald ausgesetzt und muss ohne technische Hilfsmittel nur mit einer Karte wieder zurückfinden. Und diese Helikoptermütter wollen das dann aber zuerst mal testen und sagen wir so, drei gehen in den Wald rein und nur noch zwei kommen wieder raus.
Und sie müssen natürlich aufklären, was da passiert ist.
Genau.
Liv Moorman ist die Kommissarin, die sie spielen, haben sie ja gerade auch erzählt. Und die ist, würde ich sagen, so ein bisschen raubautzig und kommt aus einer dysfunktionalen Familie. Das wird auch in der Folge erzählt. Und gefühlt ist das ja auch mittlerweile Standard, dass die Kommissarinnen und Kommissare in den Fernsehfilmen immer selbst irgendwie so ein Ding am Laufen haben, möchte ich sagen. Irgendein nicht verarbeitetes Trauma. Mit was für einer Herausforderung ist das für Sie als Schauspielerin verbunden, dass das dann nicht irgendwie aufgesetzt oder abgedroschen wirkt?
Man darf nicht versuchen, das immer mitzuspielen, ne? Ich glaube, wenn es zum Thema wird und es Situationen gibt, die man sich sozusagen erklären kann, die ein bisschen auf die Familiensituation zu münzen sind, dann kann man das mitnehmen und da auch die Verletzlichkeiten oder die Befindlichkeiten der Figur zeigen. Aber sonst darf es, glaube ich, keine Rolle spielen sozusagen in der Arbeit. Ich meine, das sind ja auch immer noch Menschen, die in die Arbeit gehen und wir versuchen ja alle unsere Probleme nicht mit in die Arbeit zu nehmen. Ne?
Was macht denn eigentlich für Sie als Schauspielerin den Reiz aus, in so einer Reihe wie dem Tatort mitzumachen? Also die Gefahr, die damit verbunden ist, ist ja dann auch immer mit so einer prominenten Rolle tatsächlich assoziiert zu werden.
Ja, ich glaube, das Schöne ist, dass man eine Rolle länger und durchgängig spielen kann und sozusagen die Rolle eine Entwicklung durchmachen kann und man dich wie sonst in 90 Minuten in einem Film irgendwie ein paar Stationen des Lebens durchspielt oder ein paar Situationen, sondern dass die Rolle wachsen darf. Es kann fatal sein, wenn man jetzt irgendwie 20 Jahre lang Tatort macht, dass man halt nur noch mit dieser Rolle assoziiert wird. Aber ich glaube, solange man auch noch die Chance hat, andere Sachen zu machen und vielleicht auch nicht 20 Jahre das machen, gibt es da, glaube ich, keine Probleme sozusagen.
Haben Sie sich dann zeitlichen Horizont gesetzt?
Nee. Also wir kriegen ja immer neue Verträge und man unterschreibt für so und so viele Filme. Aber momentan läuft es ja ganz gut und Luise Wolfram, meine Kollegin und ich, wir haben auch noch Spaß daran. Und jetzt sind es ja auch erst 5 Filme. Ich glaube, noch geht's.
Ich meine, dass so eine Tatortreihe funktioniert, hat ja auch nicht nur mit Ihnen zu tun und überhaupt dem Cast. Das sind ja immer wechselnde Autorinnen und Autoren, Regisseurinnen und Regisseure. Sie sind da zusammen mit dem anderen Hauptcast sozusagen gefühlt die Konstante. Haben Sie da auch sowas wie eine besondere Verantwortung oder fühlen Sie sowas wie eine besondere Verantwortung auch schon im eigenen Interesse, weil man ja wahrscheinlich eben möchte, dass es erfolgreich wird und dann möglicherweise auch über längere Zeit erfolgreich bleibt?
Ja, ich meine, man muss schon sehr für seine Rollen kämpfen und immer mit den Autoren im Austausch bleiben. Das machen wir aber auch und auch mit unserer Redakteurin und der Produzentin, weil es natürlich eine Kontinuität geben muss. Deshalb haben wir da bei uns schon sehr viel Freiheit und dürfen da immer ein bisschen dran rumdoktoren an den Büchern, was ganz gut ist. Und ich finde, das ist die Verantwortung von uns, da irgendwie eine Stetigkeit reinzubringen, ja.
Ja, ich kann mir eben vorstellen, dass natürlich dann bei den Schauspielern da eine besondere Identifikation einfach auch besteht. Ne? Also wenn man die ganze Zeit bei so einem Projekt dabei ist, ist das ja wahrscheinlich schon intensiver als jemand, der jetzt ein Buch für eine Folge schreibt.
Total. Ich glaube, man ist dann auch selber der, der das Gesamtbild sieht. Ne? Also wir tauschen dann zum Beispiel auch manchmal Texte, weil wir einfach sagen, das passt nicht zu meiner Figur, das passt so viel besser zu Luises Figur. Das macht schon auch dann Spaß, ne, wenn man da so ein bisschen noch mitdoktoren darf.
Jasna Fritzi Bauer, und ich wette, auf den Vornamen Jasna werden Sie ziemlich häufig angesprochen. Und damit Sie ihn nicht erklären müssen, habe ich einfach mal nachgeschaut. Der kommt aus dem Slawischen und bedeutet so viel wie die Verständliche, die Helle, die Leuchtende. Eigentlich perfekte Zuschreibung für eine Schauspielerin, möchte ich sagen. Wer bei Ihnen in der Familie war denn da so prophetisch?
Meine Mutter.
Was hat ihr an dem Namen so gefallen? Hat sie Ihnen das mal erzählt, warum sie den Namen ausgesucht hat?
Meine Eltern haben, als ich sozusagen im Mutterleibe war, noch in London gelebt und wollten mir eigentlich einen walisischen Namen geben und sind dann aber wieder zurück nach Deutschland gegangen, weil die relativ jung waren, als sie mich gekriegt haben. Meine Mutter hat dann entschieden, das geht nicht, weil wir wissen ja alle, wie die Majorität in Deutschland Englisch spricht. Und ich glaube, es hätte viele schlechte Aussprachen dieses Namens gegeben. Und
welcher Name wäre das gewesen?
Das möchte ich nicht sagen, okay, weil es mein dritter Vorname, den niemand weiß.
Okay.
Eine Freundin meiner Tante hieß, glaube ich, Jasna oder heißt Jasna. Und meine Mutter fand den Namen dann so schön und hat mich so genannt. Ja.
Da ist es Jasna
das
geworden.
Ist die Geschichte.
Und es gibt noch einen dritten Namen, haben wir zumindest erfahren, aber den wissen nur sie und ihre Eltern und ihre Geschwister wahrscheinlich auch. Ihre Mutter, die hat ja schweizer-chilenische Wurzeln. Sie haben deshalb auch nicht den deutschen Pass, obwohl sie in Wiesbaden geboren worden sind und dort auch aufgewachsen sind. Mit 16 sollten sie deswegen Deutschland verlassen, haben sie im politischen Fragebogen der Zeit angegeben. Das klingt für mich erstmal abstrus. Was war das damals für eine Situation?
Wenn man Schweizerin ist, ich weiß nicht, wie es bei anderen Nationalitäten ist, ist man, bis man 16 ist, mit seiner Mutter in einem anderen Land in einer Aufenthaltsgenehmigung sozusagen. Man teilt sich die. Und mit 16 muss man sich eine eigene besorgen sozusagen. Und damals war meine Mutter gerade im Mutterschutz, weil sie noch ein Kind bekommen hat. Das bedeutet, dass man von Sozialhilfe lebt. Und wenn man von Sozialhilfe lebt, kriegt man in Deutschland keine Aufenthaltsgenehmigung. Dann war das ein Riesen hin und her. Meine Mutter hatte natürlich einen Arbeitsplatz, sie war ja nur im Mutterschutz. Und das ging dann über ein paar Monate hin und her. Ich durfte dann doch bleiben und habe auch eine eigene Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
Aber es war schon so eine Situation, die mit einer gewissen Unsicherheit verbunden war tatsächlich.
Ja klar, ich meine, wenn einem da sagt, ja, sie kriegen keine Aufenthaltsgenehmigung und ich war so, ja, gut, wo soll ich denn hin? Also ich meine, meine Familie lebt ja hier, ich war dreimal in meinem Leben in der Schweiz. Es wurde dann auch schon überlegt, wie man das wohl handeln könnte, wenn das jetzt wirklich der Fall eintreten sollte, dass ich da nach Hause muss. Ja, glücklicherweise wendete sich alles zum Guten und irgendjemand Nettes in der Ausländerbehörde hat mir dann die Gnade erwiesen, hat mir dann doch meinen eigenen Aufenthaltstitel beschert.
Aber so eine Erfahrung, die macht ja wahrscheinlich auch was mit einem, oder?
Ja, ich meine, schön ist es nicht, ne? Und dann denkt man natürlich darüber nach, wie geht es anderen Menschen, die vielleicht aus anderen Ländern kommen. Ich meine, ich komme ja nur aus der Schweiz. Das ist ja jetzt kein Krisengebiet, kein dritte Weltland. Das ist irgendwie ein Nachbarland in der...
Und eigentlich kommen Sie ja noch nicht mal aus der Schweiz, sondern sind ja in Deutschland geboren worden.
Ja. Ja, das war also wirklich Irrsinn, weil mein Vater ist ja auch Deutscher. Nur damals durfte man von Deutschland aus, durften Menschen, die vor 1995 geboren waren, keine Doppelstaatsbürgerschaft tragen. Und deshalb hatte ich per Geburt keinen deutschen Pass bekommen.
Sie haben dann später die Schule kurz vor dem Abi abgebrochen. Warum ging das nicht mehr zusammen, Schule und Sie?
Ach, ganz ehrlich gesagt, hatte ich schon lange keine Lust mehr auf die Schule. Eigentlich schon nach der 10. Klasse. Bin dann aufs Gymnasium. Ich war ja in einer integrierten Gesamtschule vorher. Bin dann in die 11. Klasse gekommen, musste ich wechseln. Bin aufs Gymnasium, habe mir dann irgendwie ein halbes Jahr nochmal versucht, Mühe zu geben. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber ich hatte einfach gar keine Lust auf Schule. Das war wirklich ganz elendig, ich und die Schule. Ja, und dann fiel das immer mehr so ab, auch die Leistung natürlich. Dann ist man auch nicht mehr so regelmäßig hingegangen, ich sag's, wie es ist. Und dann war ich auch ja schon sehr lange und sehr viel im Theater zugange und hatte mir da irgendwie so einen Kopf gesetzt, dass ich keine Lust mehr auf Schule habe. Ja, und habe das dann eigenhändig abgebrochen, eines Nachmittags.
Und die Eltern waren wahrscheinlich begeistert.
Totale Begeisterung. Ich wusste ja nicht, was für Konsequenzen das sozusagen hat, weil wenn man so jung und unvernünftig ist, weiß man ja nicht, dass man, wenn man nicht mehr in der Ausbildung ist, in der schulischen oder in einer Berufsausbildung oder studiert, dass man dann auch Sozialleistungen gestrichen bekommt und vielleicht auch nicht mehr versichert ist. Und deshalb war dann der Deal, dass ich vorsprechen gehen darf Und wenn ich nicht genommen werde, dass ich dann mein Abitur nachholen muss. Glücklicherweise bin ich genommen worden, muss nicht zur Abendschule gehen.
Also Vorsprechen an den Schauspielschulen. Und Sie haben ja gerade erzählt, Sie haben auch schon vorher am Jugendtheater des Hessischen Landestheaters in Wiesbaden gespielt und stand, glaube ich, das erste Mal in der dritten Klasse schon auf der Bühne. Diese Schauspielschule, an der Sie angenommen worden sind, das war dann die Ernst Busch in Berlin. Die Aufnahmeprüfung, das ist ja auch so eine Situation, die wird immer als sehr speziell beschrieben und von vielen jungen Talenten als sehr speziell erlebt. Wie war das bei Ihnen, da diese unglaubliche Fallhöhe dann tatsächlich zu haben? Weil Sie haben ja diesen Druck gehabt. Du hast jetzt ein Jahr Zeit, das muss irgendwie klappen. Was war das für eine Erfahrung?
Ehrlich gesagt fand ich es jetzt überhaupt nicht so schlimm, wie alles immer beschreiben. Also vor allem an der Ernst Busch in der ersten Runde. Man muss sich vorstellen, man kommt eben dahin. An einem Tag sind irgendwie so ungefähr 200 oder 150 Prüflinge da, die werden in Gruppen aufgeteilt von 10 bis 15 Personen. Dann sind da zwei Dozenten und manchmal auch noch zwei studentische Beisitzer aus höheren Studienjahren. Und dann ist man auf so kleinen Probebühnen und spielt sich immer gegenseitig die Monologe vor, mal eine Runde und dann macht man eine Pause. Und dann hat man die zweite Runde gespielt und dann haben die sich zurückgezogen und dann kriegte man einzeln sozusagen das Ergebnis mitgeteilt, ob man so in die zweite Runde kommt. Das ist dann auch die Endrunde. Ich fand das gar nicht so schlimm damals und bin ja dann auch in die zweite Runde gekommen. Hat man noch eine Aufgabe gestellt bekommen. Also man muss immer zwei Monologe vorspielen, die man selber erarbeitet. Und manchmal kriegt man dann von den Schulen nochmal eine Aufgabe. Und ich musste Julia erarbeiten. Und das war dann tatsächlich ganz witzig in der zweiten Runde. Sind man dann auch wieder 15 Leute, aber auf der großen Bühne, da sind dann sehr viele Dozenten und Professoren da und studentische Beisitzer. Und irgendwie in meiner Runde oder an meinem Tag waren da, ich weiß nicht, wie viele Leute, die als Aufgabe bekommen haben, Romeo oder Julia zu spielen. Dann hatten wir da so ein Sammelsurium von Romeos und Julias, was wirklich ganz witzig war. Ja,
ja, aber das erinnere ich mich dann noch. Ja, erst recht schwierig, sich dann als Julia zu behaupten, wenn da so viele Vergleichsmöglichkeiten sind.
Tatsächlich. Aber es ging. Es war wirklich schön. Ich sag mal, es war schön.
Jasna Fritzi Bauer, gleich nach der Ausbildung hat das Wiener Burgtheater sie dann engagiert. Für viele Schauspielerinnen und Schauspieler ja das große Karriereziel. Wie war das für Sie, gleich am Anfang der Karriere an so einem Haus zu spielen?
Ehrlich gesagt, ich habe mir darüber gar nicht so Gedanken gemacht. Das Wiener Burgtheater hat mir wirklich auch gar nicht so viel gesagt, muss ich leider gestehen. Ich war da nicht so bewandert in dieser Szene.
Deshalb also ganz unerschrocken quasi.
Ganz unerschrocken, frisch ans Werk. Ich war ja in mehreren Theatern vorsprechen und hatte da einfach ein gutes Vorsprechen. Der damalige Intendant Matthias Hartmann hat mir super Sachen auch gesagt, also war irgendwie begeistert und hat gesagt, naja, man kann hier auch drehen, wir haben ja viele Möglichkeiten, hier kommen tolle Regisseure hin. Und dann habe ich aber trotzdem noch mal eine Weile drüber nachgedacht, weil ich dachte, naja, nach Wien, da war ich genau zweimal und zwar zum Vorsprechen, also am Theater. Und dachte dann, ja, komm, was soll's. Beziehungsweise meine Agentin Inka Stellies, die hat mir dann auch noch mal den letzten Hieb sozusagen gegeben, hat gesagt, komm,
das ist ein gutes Theater.
Ja, du machst das, du brauchst Theater, geh dahin, da sind die Chancen auch größer, dass du dann drehen kannst, mach das.
Aber ich finde das ganz interessant, dass Sie irgendwie auch gerade bei der Schauspielschule klang das ja so ein bisschen mit oder dass Sie da so ein bisschen unbedarft jeweils immer dran gehen und manche Leute wollen das ja dann so sehr, zum Beispiel auch an eine Schauspielschule angenommen zu werden oder zum Beispiel am Burgtheater und da klappt das dann nicht und bei Ihnen ist das so, ja, gucken wir mal und dann funktioniert's.
Ich glaube natürlich auch, dass das nichts war, was ich nicht wollte. Ne? Ich glaube aber auch, dass man, wenn man sich nicht so festbeißt und sich so in den Kopf setzt, dass das unbedingt klappen muss, dass man dann unbedarfter an die ganze Sache rangeht. Und das habe ich mir, glaube ich, vorgenommen. Dass ich nicht diesen Druck mir selber mache und sage, hier muss ich unbedingt hin. Ich wollte natürlich an die Busch, beziehungsweise ich glaube, das ist die richtige Schule für mich gewesen. Und um mir selber ein bisschen Druck rauszunehmen, habe ich mich, glaube ich, ein bisschen selber veräppelt sozusagen. Und habe gesagt, du musst doch da eigentlich nicht hin. Ja, und ich glaube, das hat dem Ganzen so ein bisschen Leichtigkeit gegeben. Ja?
Und es ist ja auch nicht so, dass dann immer alles einfach gewesen wäre. Am Burgtheater war es dann zum Beispiel so, 2 Jahre waren Sie engagiert und dann ist Ihnen gekündigt worden. Mit welcher Begründung eigentlich?
Ach, damals gab es eben einen Intendantenwechsel, beziehungsweise es gab ja so einen großen Finanzskandal. Und dann wurde Matthias Hartmann gekündigt und auch noch unsere damalige Geschäftsführerin. Und dann kam eine Interimsintendantin, Karin Bergmann. Da wurden sowieso dann schon Leute entlassen. Also das ist ja auch normales Prozedere an einem Theater. Und ich hatte zu der Zeit wahnsinnige Stimmprobleme. Ich war damals in, ich glaube, 8 Produktionen, habe die ganze Zeit geprobt und habe dann immer so Kehlkopfentzündungen gehabt und irgendwann war meine Stimmbandmuskulatur überlastet. Ja, und ich habe dann einfach das Gespräch gesucht und habe gesagt, ich bin sehr gerne hier und würde auch gerne hier weiter spielen, aber ich schaffe dieses Pensum nicht. Das ist einfach zu viel. Ich bin krank, ich falle alle 2 Wochen aus. Es ist einfach unökonomisch, auch fürs Theater natürlich, zu sagen, ja, gut, dann ersetzen wir sie halt jede Woche in 1000 Stücken. Ja, und daraufhin fiel eben die Entscheidung, dass ich gekündigt wurde. Ich weiß natürlich nicht, wie viel das damit zu tun hat. Ich habe mich jetzt nicht so sonderlich gut dann nochmal drüber unterhalten. Du sag mal.
Aber ich meine, das sind ja eigentlich dann 2 krasse Situationen gleichzeitig. Ne? Also einmal Stimmprobleme ist ja für eine Schauspielerin gefühlt erstmal existenziell. Und dann verliert man auch noch sein Engagement. Das muss doch ein ziemlicher Schlag gewesen sein.
Ja, ich war ja zu der Zeit dann noch ein Jahr engagiert. Ne? Also ich bin dann nicht direkt arbeitslos geworden und war dann auch noch weiter Gast. Das war auch klar, dass ich weiter meine Stücke zu Ende spielen werde. Aber klar, ich habe halt gesagt, naja, wie alt war ich da? Das war 2015, da war ich 25, 26. Ja? Und natürlich ist mir da auch zum ersten Mal bewusst geworden, wie wichtig meine Stimme ist, dass es mein Instrument ist und dass ich das brauche, um meinen Job weiter auszuführen und zwar für immer. Ne? Also Schauspieler hören ja meistens nicht auf zu spielen, bis sie sozusagen tot umfallen. Hm. Mir war das nicht wert. Also ich war natürlich auch tot traurig und es ist natürlich auch nicht schön, gekündigt zu werden, aber ich war froh, so ein bisschen Druck rausgenommen zu haben und ich muss sagen, ich hatte ja auch schon ein bisschen gedreht und so. Ne? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich ganz ins Leere laufe, wenn ich jetzt nicht mehr am Theater bin. Klar, trotzdem hatte ich Angst um meine Existenz natürlich. Ich hatte auch Angst, dass ich nicht mehr Theater spielen kann, dass ich kein Engagement finde. Aber diese Angst wurde mir innerhalb von 2 Wochen genommen. Also die hielt nicht lange an.
Weil und Sie dann an die Volksbühne engagiert worden sind nach Berlin.
Genau.
Sie haben auch gerade erzählt, Ihre Agentin hätte Ihnen gesagt, ja, am Theater sei auch so eigentlich eine ganz gute Idee, um gesehen zu werden, um dann irgendwann auch vor die Kamera zu kommen. War das dann sowieso immer das eigentliche Ziel, von der Bühne zur Kamera oder zum Film?
Nee, gar nicht. Ich bin ehrlich gesagt an die Schauspielschule gegangen, weil ich unbedingt Theaterschauspielerin werden wollte. Mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich hatte auch gar keine Berührungspunkte mit Drehen, bis ich dann irgendwann mal während der Schauspielschule da zu einem Casting eingeladen wurde von einer Casterin, die da was gesehen hatte. Ich war da wirklich ganz unbedarft und wollte eigentlich nur Theater spielen. Also es war nie das Ziel, irgendwie großartig im Film oder im Fernsehen vorzukommen. Und dann hat sich das aber irgendwie so ergeben. Ich sag's, wie es ist.
Und jetzt sind Sie erfolgreiche Film- und Serienschauspielerin und stehen eigentlich nicht mehr auf der Bühne oder kaum noch. Vermissen Sie das?
Ja, sehr. Ich habe auch immer wieder versucht, also ich hatte ja noch mal ein Stück gespielt, mit dem wir so ein bisschen getourt sind in Europa. Und ich will auch unbedingt wieder Theater spielen. Es ist nur immer ein bisschen schwierig mit dem Drehen und dem Theater das unter einen Hut zu bekommen, beziehungsweise es gibt auch viele Theater, die natürlich wenig Gäste engagieren, dann muss man auch einen Regisseur finden und ein Stück, es ist einfach alles nicht so leicht, aber Ich bin in stetiger Bemühung, wieder irgendwo mal Theater zu spielen. Ja, das würde ich schon sehr gerne mal wieder machen. Das fehlt mir schon. Ja.
Auch kleine Informationen an die Intendantinnen und Intendanten der deutschsprachigen Bühne an dieser Stelle. Jasna Fritzi Bauer galt lange als, Achtung Zitat, Spezialistin für charakterstarke Figuren auf der Schwelle zwischen Kind und Frau. Als solche hat sie die Fatz mal bezeichnet. Anders ausgedrückt, sehr oft sind ihnen verhaltensauffällige Teenagerinnen als Rollen angeboten worden. Hat das irgendwann angefangen zu nerven?
Ja, ganz einfaches Ja. Also, wenn man irgendwann selber aus dem Alter rausgewachsen ist, ne, das war ich ja dann auch schon sehr lange, ist es natürlich nervig, weil auch als Schauspieler will man ja mal andere Sachen spielen. Man will nicht immer nur dasselbe spielen. Natürlich ist es cool, so Charakterrollen zu spielen, ne? Aber irgendwann hängt es einem zu den Ohren raus, wie man so schön sagt.
Um da vielleicht ein kleines Gefühl dafür zu geben, Sie haben zum Beispiel in Axolotl Overkill gespielt, eine 16-Jährige, da waren Sie aber schon Ende 20. Wie mühsam war es dann, sich aus diesem Rollenfach der, sagen wir mal, schwierigen Teenagerin zu befreien?
Also ich sag mal so, bei Axolotl Overkill war es ein Sonderfall und es war auch so ein bisschen heimlich mein leiser Abschied von den Teenagerrollen. Aber das war ja ein sehr besonderer Film. Das war ja, da habe ich auch gefühlt zwischen 5 und 40 Jahren alles gespielt. Es war natürlich ein bisschen schwierig, da rauszukommen, weil die Leute einen nicht anders sehen wollen. Ne?
Also, wie erklären Sie sich das? Also, dass da auch die Produzentinnen und Produzenten so fantasielos sind, weil die wissen ja, dass sie eine ausgebildete Schauspielerin sind.
Ja, also das ist aber irgendwie gang und gäbe. Das ist ja auch bei allen so. Man wird in eine Schublade gesteckt und da ist es einfach wahnsinnig schwer rauszukommen. Es ist halt leider nicht so wie zum Beispiel in, weiß ich nicht, mit einer Meryl Streep oder so, ne, die eine ganze Klaviatur an Rollen spielen darf. Das ist einfach hier ein bisschen anders. Oder wahrscheinlich ist es auch in Amerika gleich. Es gibt wahrscheinlich tausende Schauspieler, denen es genau so geht. Wenn man denkt, ach, das kann die gut, dann lassen wir die doch das spielen. Und einem fehlt einfach die Fantasie. Ich meine, es geht so weit, dass in einem Drehbuch steht, sie ist blond und man hat braune Haare und man sieht die Menschen, die dort sitzen, die Redakteure, die Produzenten, sich nicht vorstellen können, dass man sich die Haare färbt. Also, oder dass es vielleicht doch eine braunhaarige spielt. Mhm. Von dem gehen wir aus hier.
Ich habe von Ihnen auch einen interessanten Satz gelesen, da sagen Sie, ich habe ein anderes Erscheinungsbild, als ich eigentlich bin. Was würde denn die Menschen, die Sie aufgrund ihrer Erscheinung in eine Schublade stecken, am meisten überraschen?
Naja, es geht dann nicht ums Erscheinungsbild, wie ich aussehe, sondern wie ich mit meinen Rollen verwoben werde sozusagen. Ne? Wir sind ja einfach Projektionsflächen. Und die Menschen oder Zuschauer oder auch die Leute, die hinter den Produktionen stecken, die assoziieren einen mit den Rollen und denken, man ist so, wie die Rollen sind. So sind wir aber nicht. Dazu sind wir ja Schauspieler. Und dann sind die Leute doch immer, oder viele Leute oder Menschen immer wieder erstaunt, dass es mir vor allem bei Rampensau passiert, dass man gesagt haben, sie sind ja gar nicht so. Ich bin ja auch eine Schauspielerin. Also was denken sie denn, dass ich mich hier selber spiele den ganzen Tag? Da kann ich auch eine Reality-Doku-Soap spielen, ja.
Kurze Erklärung vielleicht, also in Rampensau spielen sie auch eine Schauspielerin, die eben auch sehr jung aussieht, logischerweise, und dann deshalb als Undercover-Ermittlerin in einer Schule eingesetzt wird.
Ja, und die sehr schwierig und sehr nervig ist auch, ne? Und sehr emotional aufbrausend ist.
Wobei, mir ist das schon aufgefallen, Sie haben irgendwie, also wenn man so Ihre verschiedenen Rollen sieht, das sind dann oft tatsächlich so starke Charaktere, die ein bisschen robust daherkommen. Sie spielen oft die harten Rollen und ich erlebe Sie jetzt ja auch ganz anders als sehr sanft, möchte ich sagen. Was reizt Sie so an diesen harten Rollen oder ist das eben das, was Sie immer wieder angeboten bekommen?
Ach, das ist auf jeden Fall, was ich auch angeboten bekomme, aber es ist, macht mir auch Spaß, was soll ich sagen. aber natürlich ist es für eine Schauspielerin oder einen Schauspieler interessant, eine große Bandbreite zu zeigen und nicht nur dies eine und irgendwann ist man dem auch überdrüssig. Aber man kann nicht, ich kann jetzt nicht sagen, dass es natürlich auch ein bisschen in mir ist, ne? Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, ich will nicht zu viel verraten.
Ja, das ist natürlich immer die interessante Frage, woraus Sie da schöpfen, ne?
Ja, man nimmt sich natürlich selber mit in alle Rollen, ne? Man kann ja gar nicht nur jemand anderes sein. Da steckt ja immer was von einem selber drin. Aber das bedeutet nicht, dass ich so bin, wie die Rollen, die ich spiele.
So ein bisschen mit sich selbst und mit ihrem Image haben sie ja dann auch in der Serie Jerks gespielt, die Serie von Christian Ulm, wo jeder quasi unter seinem Namen auftritt, aber natürlich dann doch irgendwie wieder eine Rolle spielt. War das dann auch der Versuch, der natürlich auch sehr gelungen ist, so ein bisschen die humorige Seite von sich zu zeigen?
Ja, auf jeden Fall. Also das, und das war ja auch eine der ersten Rollen, wo ich einfach mein Alter spielen durfte, ne? Und das war schon echt ein schönes Arbeiten für mich, auch mit Christian und mit dem Team. Und ich habe mich gefreut, dass ich mal ein bisschen was Komödiantisches spielen konnte. Oder was heißt spielen? Das wäre einfach nur, das ist ja eine sehr besondere Arbeit. Da wird ja eigentlich nur improvisiert. Es gibt einen kleinen Leitfaden. Und das war schon schön, dass ich das auch mal zeigen durfte, ja.
Und da hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass da im Prinzip die angesagten jungen oder jüngeren deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler alle mitmachen. Jetzt könnte man denken, das funktioniert auch so ein bisschen wie so ein Netzwerk. Ist das so?
Klar, ich meine, wenn man sowas dreht, wo man so Fun hat, ist es natürlich cool, wenn man irgendwie mit seinen Freunden auch was dreht. Und ich glaube, das geht da Christian und Fari auch so, oder mit Leuten, die man spannend findet, ne? Und wenn man eben die Chance hat, sowas selber zu machen, warum sollte man nicht irgendwie die Leute da reinholen, die man auch cool findet oder die man interessant findet? Und es hat ja funktioniert.
Ja, war sehr erfolgreich. Fari Yardım, der natürlich die andere Hauptrolle spielt. Sie sind natürlich jetzt sehr erfolgreich dabei. Was braucht es denn eigentlich neben Talent, um sich in der Branche zu behaupten? Das ist ja durchaus ein mühsames Geschäft.
Durchhaltevermögen, viel Kraft, sich nicht einschüchtern lassen sozusagen. Ja, es gibt viele Durststrecken, daran glauben, dass es wieder was kommt. Man sitzt auch viel rum.
Ja, so eine Durststrecke, wie motivieren Sie sich dann? Also das.
Ach, ich habe irgendwie gelernt, wie auch schon zu Anfang meiner Karriere, als ich zur Schauspielschule gegangen bin, mit irgendwie dem Glauben daran, dass schon wieder was klappt, damit umzugehen. Und mache einfach ganz viele andere Sachen. Ja? Also beschäftige mich mit anderen Projekten, gehe in andere Richtungen und probiere mich aus, damit ich eben nicht nur rumsitze und warte.
Jasna Fritzi-Bauer hat uns heute von ihrem Weg in die Schauspielerei erzählt. Wir haben uns über ihre Arbeit unterhalten und sie hat in den letzten Jahren neben Film und Fernsehen auch noch viele andere Projekte gemacht. Und auf eines dieser Projekte möchte ich natürlich gerne noch kommen, weil das eine Zusammenarbeit hier mit dem Deutschlandfunk Kultur war, der sechsteilige Podcast Billion Dollar Apes. Da geht es um den Hype, den digitale Bildchen von Comicaffen ausgelöst haben, sogenannte NFTs, die auf Auktion Höchstpreise erzielen. Diese Technologie, die müssen wir jetzt gar nicht erklären und die Geschichte dahinter auch nicht. Das kann sich ja jeder selbst anhören. Der Podcast ist abrufbar in der DLF Audiothek. Aber was hat Sie an diesem Projekt gereizt?
Ich fand es wahnsinnig spannend, das Thema an sich, weil ich mir das absolut fern ist, diese ganze NFT-Sache und diese ganze Kryptowelt. Ich fand irgendwie super, dass das so krass recherchiert wurde und man da wirklich reingeht und auch, wir haben es ja ein bisschen anders aufgezogen, das ist ja sehr erzählerisch und auch mit ein paar Interviews oder Ausschnitten von diesen Menschen, die auch in diesem Club waren, und das wurde alles sehr kritisch dort beäugt. Ja, deshalb habe ich gesagt, ja klar, das ist ein Thema, was mich interessiert oder das finde ich spannend. Und habe gedacht, ja, dann los geht's.
Aber einen Affen haben Sie sich jetzt nicht gekauft?
Nee, den habe ich mir nicht gekauft. Die haben ja auch wohl stark in ihrem Wert verloren, habe ich gehört.
Ja, die haben auf jeden Fall mal teilweise über 200.000 Dollar gekostet.
Ja. Also die sind aber auch total hässlich. Also ich weiß gar nicht, ich habe dann mir die mal angeguckt und war so, was, warum ist das passiert?
Sehr gelangweilt aussehende Affen, die dann irgendwie so unterschiedliche Klamotten tragen. Die ganze Geschichte, die übrigens auch Crime-Story-Elemente enthält, kann man sich, wie gesagt, anhören in dem Podcast Billion Dollar Apes. Sie haben gerade erzählt, aktuell schreiben Sie auf Mallorca. Was eigentlich?
Ich schreibe mit meiner Partnerin Katharina Zorn an einem Roman, über den wir uns dann nochmal unterhalten, wenn er hoffentlich nächstes Jahr auf den Markt kommt.
Das heißt, ich erfahre da jetzt nicht schon so eine kleine Richtung.
Leider nein.
Dann bedanke ich
vertagen
mich.
Vertagen wir.
Vertagen wir. Dann weisen wir aber nochmal kurz auf den Tatort hin. Der kommt nächsten Montag, also Ostermontag, im Ersten, wie immer. Und ich bedanke mich für das Gespräch heute Vormittag und wünsche dann noch eine gute Zeit auf Mallorca beim Schreiben, Jasna Fritzi Bauer.
Dankeschön.